Die Nibelungensage, was fällt uns sofort dazu ein? Siegfried natürlich, der deutsche Held, sein Bad im Drachenblut macht ihn unsterblich. Dann ist da der böse Hagen, die starke Brunhild und der sagenumworbene Schatz. Felicitas Hoppe hat sich an den uralten Stoff gewagt und hat versucht, den Nibelungenschatz neu zu heben, wohl wissend, dass das eigentlich unmöglich ist. Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, so heißt ihr Buch. Guten Tag, Frau Hoppe.
Hallo, guten Tag.
Was macht denn diesen uralten Sagenstoff der Nibelungen heute noch so faszinierend? Warum spricht er uns an?
Das ist eine gute Frage, denn die Figuren, Sie haben ja die wichtigsten eben schon genannt, sind uns auf eine bestimmte Weise natürlich ganz fern und entrückt. Sie kommen aus einer Welt, die wir heute so nicht mehr kennen. Diese Welt des Mittelalters, des höfischen Lebens. Und zugleich sind sie aber grundiert von Dingen, die uns auf ganz faszinierende Weise vertraut vorkommen. Ja, es geht ja um Liebe, es geht um Rachegefühle, es geht um Begehren. Alle wollen diesen Schatz haben, der sicher das zentrale Requisit in der Geschichte ist. Und deshalb ist es ein Angezogen- und Abgestoßensein, eine Nähe und zugleich eine große Fremdheit. Und aus dem entsteht etwas, was uns bis heute reizt. Und das wollte ich erkunden, das war mir wichtig.
Sie haben es bereits gesagt, es geht um Liebe, es geht um Rache, es geht um Begehren. Der Schatz, der im Mittelpunkt steht, das sind ja archetypische Motive. Wie finden die denn im Nibelungenschatz so Ausdruck, dass uns das heute noch anspricht?
Für einen Schatz muss man nicht viel tun. Der Schatz spricht uns alle an. Und der Schatz ist wunderbarerweise ja ein Motiv, das in der Weltliteratur von der Bibel bis in die Jetztzeit ständig auftaucht. Wir kennen den berühmten Satz, sammelt euch keine Schätze auf Erden. Und trotzdem sind wir alle unglaublich angezogen, gebannt vom Glanz des Goldes. Also nicht nur Dagobert Duck, würde ich sagen, der in seinen Münzen badet. Und dieses Gold ist auch mehr als nur Kapital, also mehr als nur eine Aktie. Es glänzt, es schimmert, wir wollen es besitzen. Es ist eine Krönung und wir wissen zugleich, dass wir es nicht erreichen können. Und moderner geht es ja gar nicht. Also jeder, der jemals in seinem Leben versucht hat, Geld gewinnbringend anzulegen, weiß, dass das Geld sich sehr schnell verflüchtigt. Ja? Es genügt eine Inflation, es genügt eine Bankenkrise. Das Geld wandert, das Kapital wandert. Wir glauben es zu besitzen, wissen aber nie, wem es gehört. Das heißt, wir sind also in einem urkapitalistischen Thema im Hier und Jetzt und zugleich ist es verdammt metaphysisch, weil es um etwas geht, das wir nicht zu fassen bekommen. Und darin ist der Schatz dann, und deshalb sagen wir ja auch zu unserer Liebsten immer noch Schatz, ist der Schatz natürlich etwas, was unser aller Leben grundiert, was wir alle haben wollen und was wir aber nicht festhalten können.
Nun machen Sie mit dem Schatz etwas ganz Aufregendes. Sie machen den Schatz zum eigentlichen Hauptdarsteller des Buches. Ist er ja eigentlich auch. Er ist der Hauptdarsteller, aber Sie personalisieren ihn. Sie sagen, der Schatz, das ist die goldene 13. Was hat es damit auf sich mit Ihrem Hauptdarsteller?
Bevor die Geschichte auf der Wormser Bühne beginnt, erlaube ich den Schätzen eine Extraversammlung. Diese Schätze versammeln sich. Da wird ausdrücklich gesagt, Zuschauer waren nicht zugelassen. Diese Schätze spielen nämlich ihre Spiele nach ihren eigenen Gesetzen. Und da gibt es einen Schatz, der hat den Spitznamen Goldene 13. Das klingt ein bisschen nach Kinderbuch und es kann auch gerne so sein. Und der ist dann so ein bisschen, sagt dann, jetzt immer nur die Schätze, ich will mal zu den Menschen gehen und gucken, was da so los ist und entfernt sich von der Truppe und merkt sofort, wenn man sich als Schatz exponiert und sich sichtbar macht und sagt, hallo, da bin ich bin das Geld, ich bin das Gold, ich bin die Liebe, dann wollen ihn alle haben. Und sein Problem, sobald er sich von der Schatztruppe entfernt und in die wirkliche Welt begibt, wird er ganz schön gerupft und gefleddert und muss versuchen, seine Ehre und seinen Leib als Schatz zu verteidigen und zu retten. Er verliert dabei ein Bein, er taumelt dann so durch die Welt. Und das hat mir gefallen, also einen Wanderschatz zu zeigen, der durch das Begehren der Menschen ständig gefährdet ist, aber am Ende setzt er sich dann doch durch. Und das geht nur, wenn ich sage, mein Schatz darf eine eigene handelnde Figur sein. In diesem Fall ein Einbeiniger, ja.
Wenn ich jetzt mal ganz mutig Analogien setze, hat ja fast was Messianisches. Also oben im Himmel, da sind die Schätze, die Heiligen, die sind da und tummeln sich. Und dann entschließt sich einer, ich gehe jetzt mal zu den Menschen und guck nach. Kommt einem irgendwie bekannt vor, das Motiv?
Diese Lesart ist kühn, aber ich finde, sie drängt sich in gewisser Weise auf. Oder ich würde sagen, sie kommt mir sogar am nächsten, weil sie neben beides meint. Ich glaube, es gibt in diesem Text etwas ganz Konkretes, so wie die Nibelungengeschichte konkret ist und es auch um Machtverhältnisse und Verteilungskämpfe geht. und zugleich der mystische Raum, auch die Schönheit. Was stellen wir uns unter Schönheit vor, nicht? Es ist schön, im Himmel zu sitzen, auf den Wolken zu sitzen und mit den Engeln zu musizieren. Aber wenn ich wirklich die Menschen kennenlernen will, muss ich mich als Schatz entäußern und als Schatz menschliche Gestalt annehmen und sagen, ich wandere jetzt mal ein Stück da auf Erden und ich nehme auch die fiese Rolle auf mich, der Nibelungenschatz zu sein, dem es besonders übel ergeht, der dann versenkt wird. Aber nur so lerne ich die Menschen kennen. Und deshalb finde ich diese Analogie ganz wunderbar, überzeugt mich sofort.
Und wen lernt er da kennen? Natürlich Brunhild, Hagen, Siegfried, das gesamte Nibelungenpersonal. Sie haben mal gesagt, dass der böse Hagen Ihnen eigentlich am liebsten ist. Warum denn?
Also um auf das Personal zurückzukommen, die man ja zu kennen glaubt, aber da kann ich nur sagen, es lohnt sich auch, das Lied von 1200 nochmal zu lesen und man wird merken, dass man sich an viele Details der Geschichte gar nicht recht erinnert. Man hat eben das Gefühl von dunklen Figuren, bei Licht besehen, ja, ist eigentlich etwas frappierend. Ich glaube, dass unser Dualismus von Gut und Böse gar nicht so richtig funktioniert. Also man glaubt dann irgendwie, Siegfried ist gut, Hagen ist böse. Kriemhild ist erst gut, dann wird sie böse, weil sie durch Hagen böse gemacht wird. Eigentlich sind die Figuren so geheimnisvoll, weil man gar nicht sagen kann, sie sind nur böse oder nur gut. Sie sind alles. Und auch das ist menschlich. Und das finde ich eben an Hagen faszinierend. Es wäre unheimlich leicht zu sagen, Hagen ist der Böse und durch ihn kommt das Unglück. Das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit geht jeder von denen auf eine obskure Weise seinen eigenen Weg. Ihre Schwierigkeit besteht darin, dass sie in ihrer Wahrnehmung der Welt Gefangene bleiben. Sie haben einen Ehrenkodex, sie haben eine Art zu handeln, eine spezifische Form von Moral. Und der folgen sie ganz, ganz konsequent, aber die ist einfach nicht mit der Moral der anderen kompatibel. Das heißt, für sich genommen hat jede Figur Recht. Brunhild, Kriemhild, Hagen. Siegfried ist ein Hallodri, da bin ich mir nicht so sicher. Aber in der Gemeinschaft geht dieses Handeln dann nicht auf, weil sie keine verbindliche Moral haben. Und das finde ich faszinierend, weil es uns natürlich auch darauf hinweist, dass wir eigentlich, was diese Figuren nicht tun, deshalb auch ein Stummfilm, sie reden ja nicht miteinander. Sie sind befangen in ihren Konzeptionen und dann nimmt eine Kettenreaktion von gewalttätigem Handeln, greift dann Raum und dann sind eigentlich alle verloren. Und deshalb liebe ich Hagen, so wie ich Kriemhild liebe. Liebe ist hier übertrieben. Man kann die Nibelungenfiguren nicht lieben. Aber wenn man sie mit einem Gerechtigkeitssinn betrachtet, wird man sehen, dass sie alle ihre Gründe haben. Und dann gibt es eine Form von Respekt.
Brunhild, das ist ja die große Frauenfigur. Da haben Sie mal gesagt, ich vermute, es könnte sein, dass Astrid Lindgren, als sie Pippi Langstrumpf erfunden hat, Brunhild im Hinterkopf hatte. Wieso?
Also Brunhild ist eine faszinierende Figur und im Vergleich zu Kriemhild ist Brunhild ja eine eher mythische. Man muss sie sich vorstellen als eine mächtige, übermenschlich und vor allem übermännlich starke Königin, die unbesiegbar ist und auf Island lebt. Und nun ist Island im Raume hier, wenn man das im Vergleich zum Rheinland sieht, eine mythische Gegend, der ganze Norden. Der Nibelungenschatz kommt aus Niflheim. Das ist ein nordisches Zauberland. Das sind Dinge, die in eine andere Welt gehören als die geregelte, höfische Welt des Wormser Hofes. Da gibt es klare Regeln. Bei Brunhild nicht. Und Brunhild ist unbesiegbar und davon geht eine Faszination aus, von der ich sicher bin, dass Astrid Lindgren als sehr gute Kennerin der skandinavischen Sagenstoffe gesagt hat, das ist doch toll. Die übertrage ich mal und wenn man sich Pippi Langstrumpf etwas genauer anguckt, sieht man, die ist ja weder Kind noch ist sie erwachsen. Sie ist eine Sonderfigur, sie ist auf eine bestimmte Art dämonisch, sie ist unheimlich einsam. Wir bewundern sie, weil sie kann, was wir nicht können, aber sie ist nicht vorbildhaft. Man will zwar stark sein wie Pippi, aber man möchte nicht leben wie Pippi. Und so ist es auch mit Brunhild. Man steht staunend vor diesen Figuren und wir brauchen sie, weil sie etwas tun, was wir nicht sein können. Und das finde ich fantastisch.
Das sind die Hauptdarsteller, die wir alle kennen. Brunhild, Hagen, Siegfried, der Schatz, Kriemhild. Nun gibt es in Ihrem Buch aber auch noch eine ganze Reihe äußerst interessanter Nebendarsteller. Mir besonders ist da lieb der Tod. Das ist nämlich ein Laie aus Worms. Was hat es damit auf sich?
Diese hoppischen Nibelungen spielt selbstverständlich am Rhein. Und es ist ja vielleicht bekannt, dass es in Worms am Rhein jedes Jahr Nibelungenfestspiele gibt auf der Freilichtbühne vor dem Dom. Eine Tradition, wieder aufgenommen seit den frühen 2000ern. Das hat mir gefallen, auf der Bühne mein eigenes Stück zu inszenieren mit allen dazugehörigen Freiheiten. Und was mich natürlich am Theater und auch an der Literatur interessiert, ist nicht nur die Protagonisten des Geschehens, sondern auch die, die das Geschehen rezipieren. Also sprich die Zuschauer, das Publikum. Das ist natürlich toll, wenn das Publikum mit hineingenommen und beteiligt wird. Und es gibt ja, das kennen wir alle, so eine Tradition des Theaters mit Zuschauerbeteiligung. Das ist hier so, dass man dann eine Person aus dem Publikum aufruft. In dem Fall ist es ein Mann aus einem Ruderverein, der dann auf die Bühne gebeten wird und der spielt dann den Tod. Diese Idee hat mir unheimlich gefallen, dass ein einfacher Mensch aus dem Publikum, hätte auch eine Frau sein können, jetzt sagt, spielen Sie mal den Tod. Und ich glaube, dass das ein Momentum ist, wo auch Leserinnen und Leser eingeladen sind zu sagen, Mensch, ich sitze zum ersten Mal in meinem Leben mit den Nibelungen im selben Boot. Ich rudere nach Isenstein, also Island, zu Brunhild. Und was tue ich da? Oder inwieweit sind wir alle eigentlich Teil dieses lebensbedrohlichen Szenarios? Es ist natürlich auch was Humoristisches, aber darum nicht weniger bedrohlich und ernst. Der Tod als Laie aus Worms, der übrigens diesen Auftritt maßlos genießt und vom Publikum auch im Übrigen viel mehr Applaus bekommt als die ganzen Profidarsteller, das ist schon eine tolle Figur.
So gelingt es Ihnen ja auch, die Nibelungen ganz einfach in die Jetztzeit zu holen, indem Sie uns mitnehmen zu den Nibelungenfestspielen nach Worms. Da spielt Ihr Roman. In den Pausen gibt es Interviews mit den Schauspielern. Und dann heißt Ihr Buch aber auch ein Stummfilm. Was hat es denn ja quasi als dritte Ebene neben der Nibelungensaga und den Wormser Nibelungenfestspielen mit dem Stummfilm auf sich?
Es gibt einen sehr bekannten, berühmten Stummfilm aus den frühen 20er Jahren von Fritz Lang. Die Nibelungen, ein Zweiteiler, Siegfried heißt der erste, Kriemhilds Rache der zweite. Und der ist als Kunstwerk staunenswert, ideologisch lässt sich darüber diskutieren. Das war aber nicht der erste Grund. Für mich war zwingend dieser Untertitel im Sinne der Beschreibung der Methode. Für mich sind die Nibelungen eine Bildergeschichte, keine Textgeschichte. Sie bestehen aus den Bildern. Da ist der Schatz, da sind die Könige und Königinnen. Diese Figuren definieren sich über ihr Handeln, nicht über ihr Sprechen, über ihre Gesten, über ihre Mimik. Es ist extrem überzeichnet, wie wir es aus dem Stummfilm kennen. Und in Stummfilmen spielen bekanntlich Requisiten eine enorme Rolle. Das heißt, wir bekommen die ganze Information über die Handlung, über das Bild, über das Requisit. Da wird nicht diskutiert, es gibt keine inneren Monologe. Und diesen Bildern folgen wir. Und ob das Dick und Doof ist oder Buster Keaton, diese ganzen Männer ohne Nervengeschichten, da sind die Figuren keine Charaktere, sondern sie sind Typen und sie sind Erzählmaschinen. Im Grunde sind sie wie die Requisiten. Und deshalb kann man den Schatz auch gleichsetzen. Sie erfüllen eine spezifische Funktion in dieser Kettenreaktion von Handlung, die auf den Untergang zuführt. Deshalb ist der Stummfilm das, was die Darreichungsform am besten verdeutlicht, würde ich sagen.
Kann man das so sagen, dass das als poetologisches Prinzip auch Ihr Werk durchzieht? Da kommen keine Charaktere vor, da kommen Typen vor.
Gott sei Dank und vielleicht auch leider. Man könnte jetzt ja sagen, naja, Felicitas Hoppe, die wird es nie zum Charakter schaffen. Da zeigt sich vielleicht auch eine gewisse Schwäche, aber zugleich zeigt sich auch die ungeheure Überlebenskraft alter mythischer Stoffe, die dieser Ausdifferenzierungen nicht bedürfen. Und einen Aspekt möchte ich doch noch erwähnen. Die Stummfilme erzeugen spezifische Komik. Warum lachen wir, wenn Menschen sich mit Torten bewerfen? Es ist wie die Clowns im Zirkus. Oder wenn sie sich gegenseitig Bratpfannen über die Köpfe hauen oder ihre Autos zerschlagen oder ihre Weihnachtsbäume gegenseitig zersägen. Ich glaube, wir lachen, weil es für uns ein Ventil ist, weil es uns Erleichterung verschafft, weil der Stummfilm eigentlich unser ganzes unbewältigtes Triebgeschehen transportiert und wir eigentlich auch uns danach sehen, ich sage jetzt mal ganz platt, die Sau rauszulassen. Also es ist auch eine Art Therapeutikum. Es ist aber andererseits wie im Comic. Eigentlich sterben die Leute auch nicht. Die Figuren fallen aus dem 10. Stock und im nächsten Bild gehen sie mit einem Pflaster auf der Wange weiter durch die Welt. Diese Technik hat auch was Befreiendes und ich glaube, deshalb ist sie in meinem Werk so präsent.
Was auch auffällt an den Nibelungen, an Ihrem Buch, ist, dass sich doch einige Motive wiederfinden, die wir auch aus Ihren anderen Romanen kennen. Besonders auch christliche Motive, auch katholische Motive. Da ist der Fährmann, wir denken an Christophorus, der taucht immer wieder auf. Wie geht das denn zusammen? Ist die Nibelungensaga nicht eine heidnische Saga? Und bei Ihnen kommt das Abendmahl vor, bei Ihnen kommt die Eucharistie vor. Geht das zusammen?
Die Nibelungen, so ganz klar ist ja nicht, wer das Lied verfasst hat, auch wenn das Lied vermutlich im Auftrag eines Bischofs verfasst wurde, der sicher dann den Wunsch nach einer quasi christlichen Sinngebung hatte. Aber in der Tat ist der Stoff als solcher heidnisch. Andererseits ist ja das Christentum nun auch im weitesten Sinne synkretistisch. Also, und gerade wenn wir jetzt vom Katholizismus sprechen, der bedient sich ja nun auf genialische Weise all dieser Übergangsmotive. Also wenn ich jetzt die heiligen Legenden nehme, meinen Christophorus, der ein heidnischer Riese war, etc., dann merke ich ja, dass das Christentum diese alten mythischen Gestalten zu seinen Zwecken nutzbar macht. Und insofern gehen die Dinge ganz wunderbar ineinander. Dass dann am Schluss Kriemhild tatsächlich einen Abendmahlstisch deckt, ist natürlich ein vielleicht nicht ganz zulässiges, fast schon wieder Selbstzitat. Hoppes runder Tisch, hier ist er nicht rund, sondern da gibt es ganz klare Hierarchien. Aber es ist für mich geradezu zwingend, diese Motive dann wieder in meine Welt zu überführen. Und es gibt ja ein paar Figuren, die zumindest Zitate aus dem christlich oder aus dem religiösen Raum sind. Mir gefällt das natürlich auch, das eine in das andere aufzulösen und es auf diese Weise neu deutbar zu machen, auf jeden Fall.
Mir besonders ist da lieb der Kaplan des Königs. Von dem Kaplan des Königs wusste ich gar nicht, also der war mir aus der Nibelungensage nicht präsent. Ich hatte zunächst gedacht, den haben Sie einfach dazu erfunden, stimmt aber nicht.
Das ist eben auch so toll, weil wenn man den ersten Teil liest, also bis zu Siegfrieds Tod, der sich sehr zwischen der mythischen Brunhild-Welt und dieser Königswelt am Rhein abspielt, da würde so ein Kaplan auch nicht auftauchen, der würde auch gar nicht passen. Man merkt das im zweiten Teil, dass da plötzlich Figuren auftauchen und Geschehnisse, die vielleicht nicht so ganz kohärent oder so stimmig wirken. Natürlich, ich danke Ihnen für diese freundliche Unterstellung, ich wünschte, ich hätte diesen Kaplan selber erfunden, weil das natürlich eine der interessantesten Figuren ist. Also der fährt mit und der muss da irgendwie auch sein Messgerät immer polieren und hat das alles dabei. Also irgendwie Rituale scheinen eine Rolle zu spielen. Und bis es zu dieser grausamen Weissagung kommt, nicht, dass die Flussfrauen Hagen prophezeien, von euch wird niemand zurückkommen, außer der Kaplan. Und der wird dann zur Strafe oder zum Test, nicht zur Strafe. Und sagt, Hagen, wollen wir mal gucken, wirft ihn ins Wasser. Der Kaplan kann nicht schwimmen, wird aber wundersamerweise doch gerettet. Und damit ist klar, dass die anderen verloren sind. Hier haben wir ein uraltes Motiv eigentlich des klassischen Gottesgerichts aus dem Mittelalter, ne? Wo man die Wahrheitsprobe macht und sagt, ist es eine Hexe oder nicht? Wenn sie untergeht, ist sie eine. Wenn sie oben schwimmen bleibt, dann ist Gott bei ihr. Und so widerfährt es dem Kaplan. Die Szene hat bei aller Grausamkeit natürlich auch was irrsinnig Komisches und eben auch Stummfilmmäßiges. Ja? Also der schwimmt dann aufgrund seiner rettenden, also seines Mantels, warum auch immer, und kann sich das auch physikalisch erklären. Aber eigentlich ist es schon ein Wunder, dass der Kaplan gerettet wird.
Und der Schauspieler, der den Kaplan spielt, wird natürlich auch in der Pause interviewt, wie die meisten Schauspieler, die auf der Bühne auftreten. Und da wird er gefragt, ja, im Zusammenhang mit der Eucharistie, was ist denn der Unterschied zwischen Ritus und Mythos?
Der Ritus ist natürlich etwas, was vollzogen wird. Mythos ist für mich die Überlieferung einer Geschichte und die kann in unsere Handlungen eingehen oder kann unsere Rituale oder Riten, den Ritus bestimmen. Und wenn da ein Satz vorkommt wie der, ne, wer nimmt sich heute noch Zeit, im Angesicht des nahenden Untergangs einen Kelch zu polieren, dann kann das komödiantisch wirken. In Wirklichkeit verweise ich damit erst im Nachlesen. Beim Schreiben denke ich gar nicht so darüber nach, aber wenn ich jetzt da in der Reflexion bin, dass ich in einer winzigen Szene aus diesem mythischen Stoff etwas reflektiere, was mir für die Jetztzeit relevant scheint, nämlich einen spezifischen Aufwand einer Traditionspflege zu leisten, obwohl um mich rum alles wegbricht. Ja, der Hagen wird in Kürze dieses Floß zerschlagen. Alle, die da sitzen, wissen, es ist eigentlich alles rettungslos verloren. Und dann ist da einer, der zieht ein weißes Tuch aus der Tasche und fängt an, seinen Kelch zu polieren. da kann man sich weidlich drüber lustig machen oder man könnte sagen, naja, Kirche ist nur noch für Slapstick gut. Für mich ist das anders. Der ist ein bisschen tump, dieser Kaplan, er ist nicht mit so großen Geistesgaben gesegnet, aber er hält an dem fest, weil er vielleicht weiß, dass das das Einzige ist, was ihn vor dem Untergang bewahren kann. Und selbst wenn er sterben müsste, ich glaube, dass wir bestimmte Rituale bis zum Ende vollziehen sollten, weil sie unser Dasein auf rettende Weise konstituieren. Davon bin ich überzeugt.
Macht er sowas wie eine Krankensalbung? Das ist ja auch ein Sakrament, wie eine Krankensalbung an der ganzen untergehenden Welt?
Das wäre jetzt ziemlich hochgehängt, würde ich sagen. Aber das ist ja nur ein Beweis dafür, wie stark die Lektüre gerade dieses Buches im Auge des Lesers und der Leserin sozusagen stattfindet. Und das freut mich. Ich merke das ja auch bei den Reaktionen. Also jemand, der jetzt ein Spötter ist, würde sagen, ist doch super, wie sie sich da über die Kirche lustig macht oder so, nicht? Denn der Darsteller des Kaplans wiederum sagt ja, na, wissen Sie, mit dem Zeug habe ich nichts am Hut. Der distanziert sich. Man könnte jetzt auch sagen, der Stoff wird diskreditiert. Aber das Schöne an den Pausengesprächen ist ja, dass ich etwas spielen kann, was ich gar nicht bin. Diese Schauspieler, das sind ja auch Wundertiere, die sich dann hinstellen und in diese Rollen schlüpfen, sich hinterher vielleicht wieder von ihnen distanzieren, aber uns zeigen, wie wir modellhaft diese Figuren wieder selber werden können. Das, was Sie gerade gesagt haben, finde ich fantastisch. Ich glaube, es gibt in dieser Art der Nibelungenerzählung so viele Momente der Anknüpfung, die aber dann ganz im Individuellen liegen. Ob ich für die Gewalt oder gegen sie oder davon träume, König zu sein oder Siegfried zu sein. Der Kaplan ist eigentlich der Inbegriff des passiven Widerstands. Der ist ja kein Aktivist oder der Predigt, sagte ich, ich halte jetzt noch mal schnell eine Predigt, Männer von Stalingrad, nicht? Wir haben und so, ist auf diesem Floß, er nimmt das an und andererseits, er ist dann, wie ich sage, der Erste, der zu Fuß nach Worms zurückgehen muss und er ist natürlich auch ein Träger der unglücklichen Botschaft, denn er weiß ja, dass die anderen nicht zurückkommen.
Nun haben Sie sich lange, lange Zeit, einige Jahre mit den Nibelungen beschäftigt, sicher auch damit beschäftigt, dass die Nibelungen natürlich in der Nazi-Zeit, die Nibelungentreue, diese berühmte Göring-Rede, Hitlers Lieblingsfilm war, glaube ich, sogar dieser Stummfilm, diskreditiert wurden. Das muss man ja auch erstmal abkratzen, diese Schicht. Hat das Ihren Blick auf die Nibelungensage auch verändert?
Ich hätte diese Nibelungen sicherlich nicht in Angriff genommen, wenn ich nicht von dem Text selber, wenn der mich nicht irgendwie angefixt hätte, um es auch mal so neudeutsch zu sagen, oder mich begeistert hätte und wirklich angezogen im Sinne von, da geht etwas vor in dem Text, dem möchte ich auf die Spur kommen, hätte ich mich an diese Arbeit nicht gemacht. Dann in der Folge dieses Entschlusses merkt man natürlich, wie viele Schichten drüber liegen, nicht? Und dann komme ich über die Romantiker, die den Text überhaupt erst wieder hoffähig gemacht haben. Davor war der jahrelang, jahrhundertelang verschwunden, den fand niemand interessant. Dann kommt Wagner, der ja sehr unser Bewusstsein von den Nibelungen nachhaltig geprägt hat. Dann kommt Fritz Lang, dann kommen die Nazis, dann kommt die Rede von Göring, ja, an die Männer in Stalingrad. Und die Nibelungentreue wird auf eine pervertierende Art und Weise dort beschworen. Ich bin mir schnell darüber klar geworden, dass ich diese Schichten erkennen muss. Ich kann natürlich versuchen, sie abzutragen, aber es geht um Gottes Willen nicht darum, jetzt ein womöglich reines Nibelungenlied oder zu sagen, ich setze die Nibelung wieder in ihr altes Recht. Sie waren auch schon damals gewalttätig, sondern diese Schichten, also so wie wenn ich sozusagen Tapeten an der Wand abziehe, ich lasse diese Spuren, ich mache sie sichtbar. Und das ist wichtig. Es gibt keinen Stoff, der für immer sozusagen in dieser Reinheit besteht. Der Stoff ist älter und stärker als alle Adaptionen und auch als der Versuch, ihn, ich will gar nicht sagen zu missbrauchen, sondern ihn einlinig für einen Zweck nutzbar zu machen. Das funktioniert eben nicht, aber um das zu erkennen, muss man ihn neu erzählen.
Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Ich kann Sie nur dringend einladen, mit auf Entdeckungsreise zu gehen und diesen Roman zu lesen. Sie werden die uralte Nibelungensage ganz neu entdecken und das auf äußerst unterhaltsame und auch witzige Art und Weise. Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, so heißt das Buch von Felicitas Hoppe. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag. Das Buch hat 247 Seiten, kostet 22 Euro. Dankeschön.
Danke sehr. Dankeschön.